Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Präsentiert von Free, einem Unternehmen der Sonnenexpert-Gruppe. Der regionale Solarmeisterbetrieb aus Rostock.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin!
Hallo Ben, ich freue mich, dass du gesund und munter hier angekommen bist, zurückgekehrt bist von deiner Auswärtsreise, die ja ganz speziell war, wie ich gehört habe.
Ja, ich war mal nicht beruflich unterwegs, sondern mit Freunden im Ruhrpott und das da mir alles mal ein bisschen genauer angeguckt. König Pilsener auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Ich war auch im E3 in Geldern, das ist wohl so ein total hipper Schuppen da, so eine schöne Diskothek. War alles toll, Sonntagabend natürlich Stadion an der Hafenstraße, aber das war ja leider nicht so erfolgreich wie der Rest der Reise. Aber darum soll es ja heute auch gar nicht gehen, also um meine Reise, um den FC Hansa schon. Deswegen mal Spaß beiseite und kommen wir mal zu unserem eigentlichen Ziel am heutigen Tag, nämlich unseren Gast, Lukas Bröker. Moin.
Moin Ben, schön, dass ich hier sein darf und auf diesem Stuhl sitzen darf, wo schon der eine oder andere Spieler saß, die eine oder andere Hansa-Legende. Und jetzt darf ich hier sitzen, das ist eine große Ehre für mich.
Oh, das ist ein schönes Gefühl. Das freut mich natürlich, dass dich das so ehrt. Tommy ist ja immer unser Spezialist darin, Sachen zu erklären, wie die Leute sich vorstellen können dürfen. Tommy, was muss Lukas denn jetzt machen?
Also erstmal freue ich mich auch, Lukas, dass du da bist. Wir haben ja vielleicht auch ein etwas spezielleres Verhältnis. Aber das erzählst du ja vielleicht gleich oder wir erzählen es nachher gemeinsam. Aber vielleicht stellst du dich kurz vor. Du bist ja dann vielleicht doch nicht allen so bekannt wie unsere sonstigen Gäste. Wer bist du? Was machst du? Was zeichnet dich aus? Welche Verbindung hast du zum FC Hansa?
Ja, also ich bin Lukas, geboren in Rostock, aufgewachsen in Rostock. Früher angefangen Fußball zu spielen beim legendären SV Warnow 90 in Evershagen. Ben, ist dir ein Begriff?
Ja, das waren diese ekligen orangen Trikots, ne?
Richtig,
ja.
Pink waren sie auch.
Oh, mal. Ich hab's gehasst.
Dann vielleicht ein bisschen mehr Talent gehabt als die anderen und dann zum FC Hansa gewechselt mit 12 Jahren. Dort dann bis zur U15 auch gespielt und dann hat's irgendwann nicht mehr gereicht. Dann ging's zum Sieversegger SV, zum FC Förderkader René Schneider, dann Abitur gemacht und dann hat's mich in eine nicht mehr ganz so schöne Stadt wie die Hansestadt Rostock gezogen. Dann ging es erstmal nach Magdeburg zum Studium. Dort habe ich Journalismus studiert und dann gab es die Praktikumszeit und habe ich einfach gedacht, komm, gehe ich mal zurück in die Heimat. Habe dann mich bei den Norddeutschen Neuesten Nachrichten beworben, die es jetzt ja auch so in dieser Form nicht mehr gibt. Dort dann auf Tommy getroffen, hat mich viel mit rumgenommen, zu Hansa genommen, habe ich erste Einblicke bekommen. Dann auch von der anderen Seite, weil dann bin ich noch zu Hansa gegangen, habe dort ein Praktikum 3 Monate lang gemacht. Dann erstmal wieder zurück studieren. Dann habe ich in Dänemark ein Praktikum gemacht bei einer deutschen Zeitung. Da bin ich dann bei Sønderjyske, so hieß der Verein. Der ist dann aufgestiegen, auch in die erste dänische Liga, hat auch Europa League vor ein paar Jahren gespielt. Da bin ich dann ein bisschen im Stadion rumgewildert, ohne die Sprache zu verstehen, ohne alles. Also das war eine völlig neue Erfahrung, habe nebenbei auch für die Norddeutschen Neuesten Nachrichten Amateursportberichterstattung gemacht und nachdem ich mein Studium dann abgeschlossen habe, bin ich zum Greifswalder FC gewechselt und bin dort jetzt in der Medien- und Marketingabteilung aktiv und versuche so ein bisschen die Geschicke da mitzuleiten.
Zurück ins Land geholt quasi, den Jungen. Ja, Lukas, man merkt schon, man hat es ja vorhin durchklingen lassen hören, Journalismus, der Fachmann, das hat man ja auch gleich gemerkt bei der Vorstellung, oder Tom?
Ja, das war die Pitch-Minute deutlich überzogen, würde ich sagen, aber auf meinem Zettel ist jetzt alles abgearbeitet, was ich zu Lukas Bröker stehen habe, außer...
Und das kommt eigentlich nie vor, muss man mal deutlich dazu sagen.
Ja? Was vielleicht auch für die Hansa-Fans und die Hörerinnen und Hörer interessant ist, Lukas hat eben auch in einer Mannschaft gespielt mit Jonas Dirkner, der aktuell ja auch in der Profimannschaft unter Vertrag steht. Und vielleicht kennt auch der ein oder andere Alessandro Schulz, der aktuell in der U23 vertraglich gebunden ist. Leider verletzt ist, ein Kreuzbandriss, ist auf dem Weg der Besserung, könnte vielleicht sogar noch im Saisonendspurt zurückkehren, wenn ich richtig informiert bin. Lukas, hast du denn noch Verbindung zu ehemaligen Spielern und vielleicht zu einem der beiden?
Ja, zu ehemaligen Spielern. Einmal Rafael Bartel, der wird euch wahrscheinlich gar nicht so bekannt sein. Vielleicht doch, der ist damals zu Hertha BSC dann gewechselt in der U14 oder U15, das weiß ich nicht mehr genau. Dann hat er auch Regionalliga gespielt beim Haider SV und ist jetzt in den USA und spielt dort Fußball. Bisschen abseits vielleicht, das hat man nicht so mitbekommen. Jonas Dirkner habe ich sehr guten Kontakt noch gehabt, bis er ungefähr, also auch bis er gewechselt ist nach Berlin. Da ist das ein bisschen abgebrochen. Unsere Eltern haben aber noch guten Kontakt miteinander. Dadurch hört man auch die eine oder andere Sache noch. Wir haben uns letzte Saison getroffen, als Greifswald gegen Alt-Lienicke gespielt hat und quasi den Aufstieg versaut hat durch ein 5:2. Da haben wir uns auch noch kurz unterhalten. Da hat er mir auch schon gesagt, so ja, wäre ein Traum, zu Hansa zu kommen. Da gab es noch ein, zwei andere Angebote. Aber er hat gesagt, Hansa wäre für ihn sofort die Nummer eins. Ist ja auch Papa geworden, eine ganze Familie hier. Dahingehend ist das so das, was ich noch weiß, wo wir mal gesprochen haben. Aber ansonsten ist der Kontakt ein bisschen abgebrochen, möchte ich mal sagen.
Muss man vielleicht nochmal einordnen, ne? Jonas Dirkner kam, ist Hansa-Jugendspieler eben gewesen, ist dann über Hertha, BSC und TB, war das TB?
Ne? Ja, Alt-Lienicke.
War da nicht noch ein anderer Verein zwischendurch?
Ich glaube nicht.
Aber jedenfalls dann von VSG Alt-Lienicke dann eben im Sommer nach Rostock gewechselt und genau, wohnt jetzt wieder in Bad Doberan oder zumindest in der Nähe von Bad Doberan.
So sieht's aus. Ja, man merkt auf jeden Fall, du hast da ja ein bisschen Ahnung und kennst auch noch den einen oder anderen alten Recken.
Der Blick zurück.
Nun blicken wir doch einfach mal auf den Koggenclub. Wie ist es immer so schön, was war da denn los? Tommy, du warst ja auch in Essen unterwegs, beruflich. Hast vielleicht noch mal ein bisschen genauer aufs Spiel geachtet als ich im Endeffekt. Ja, was war da los?
Ja, das war auf alle Fälle viel drin in dem Spiel, würde ich sagen. Hansa hat ganz gut angefangen, fand ich. Und Daniel Brinkmann, der Trainer, hat es ja auch so gesehen. Verdient in Führung gegangen und hätte da vielleicht auch höher führen können. Aber ja, das ist ja auch ein altbekanntes Problem, die Chancenerwertung. Und dann kamen so ein paar Schlüsselmomente, die das Spiel haben kippen lassen. Aber ja, wir haben ja vermutlich drei unterschiedliche Perspektiven. Lukas, hast du das Spiel auch gesehen vom Fernseher?
Ich
möchte
noch mal kurz dazu sagen, gesehen, ja. Hansa hat übrigens 1:2 verloren, muss man dazu noch sagen. Für die, die es nicht wissen, eigentlich jeder, der uns hört, weiß das ja eigentlich, aber ich wollte es nochmal in die Runde werfen.
Lukas, wie hast du
das
Spiel gesehen?
Ich habe das Spiel auch gesehen und es war so ein bisschen, wie so häufig beim FC Hansa, gut gestartet, 1-0 in Führung gegangen, eigentlich alles im Griff gehabt und dann durch eigene Fehler, durch dumme Fehler, schlechte Absicherung, schlechte Restverteidigung, sich dann das Leben unnötig schwer gemacht und eigentlich, auch so wie es Daniel Brinkmann gesagt hat, hätten wir mit 11 zu Ende gespielt, hätten wir es auch gewonnen. Der Überzeugung bin ich auch. Also das war selbstverschulden, da am Ende 0 Punkte mitzunehmen.
Ja, also wenn wir sagen, eigentlich so wie so oft gelaufen oder wie immer irgendwie so zu Beginn, ne, dann muss man sagen, das war die erste Niederlage seit 2019, wo Hansa halt eine 1-0-Führung verspielt hat. Also so lange ist es nicht mehr passiert. Also von daher irgendwie auch total ungewöhnlich. Und du sagst es, ich sehe das auch so, selbstverschuldet, haben auch viele Spieler gesagt, dass es selbstverschuldet war, weil sie sich da unclever verhalten haben. Daniel Brinkmann hat das ja auf der Pressekonferenz im ersten Moment ein bisschen, ich will nicht sagen anders gesehen, aber hatte sich so ein bisschen eingeschossen. Ben, wie hast du das wahrgenommen, auf den Schiedsrichter eingeschossen?
Also ich muss ganz klar dazu sagen, ich glaube, ich habe seitdem auf jeden Fall einen Ohrwurm von dieser, ja doch dann im Endeffekt, sehr positiv nervenden Torhymne, O-R-W-E. Also das ist auf jeden Fall schon mal als erstes im Kopf hängen geblieben. Und zu den Situationen an sich, im Spiel heraus, also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es eine rote Karte ist gegen Alexander Rossipal, da im ersten Durchgang, zumindest von meiner Perspektive aus, ich saß da so rechts neben dem Gästeblock auf der Tribüne und ja, aber dennoch muss ich sagen, trotzdem, das Hansa-Herz schlägt ja doch irgendwie mit den weiteren Entscheidungen da, dieser Elfmeter, das kann ich nicht verstehen, aus meiner Sicht ganz klar, das hat ja auch Schiri-Experte Baba Grafati so gesehen, dazu kommen wir ja sicherlich gleich noch. Aber ich fand, es war auch mal der richtige Zeitpunkt von Daniel Brinkmann, sich dann auch mal zu äußern. Er hält sich da ja immer eigentlich meist zurück und sagt, wir wollen nicht über den Schiri reden. Aber zumindest die Elfmeterentscheidung, da gehe ich mit. Ja, ist was, was am Ende dazu führt, dass man Punkte verliert.
Ja, aber man muss dazu sagen, Rafati hast du ja gerade schon angesprochen, also vielleicht auch nochmal für die Leute, die da nicht so firm sind, Babak Rafati, ehemaliger Schiedsrichter, der jetzt jede Woche Schiedsrichterentscheidung des zurückliegenden Wochenendes einordnet und bewertet. Und in dem Fall hat er jetzt 5 Entscheidungen bewertet aus dem Spiel Rot-Weiß-Essen gegen den FC Hansa. Und ja, so oft lag der Schiedsrichter eben gar nicht aus Sicht von Rafati, gar nicht daneben. Und Hansa hat sogar in einigen Situationen Glück gehabt. Wie gesagt, da war ja ganz viel drin. Und los ging es eigentlich mit der ersten strittigen Szene schon in der 10. Minute, wo Gülen den Ball vertändelt, nachdem er angespielt wird von Benjamin Upphoff, vom Torhüter. Und dann bringt er, ich glaube, es war auch Ahmed Arslan zu Fall. Und laut Rafati wäre das ein Elfmeter gewesen. Und dann, der sagt sogar rot. Wir haben vorhin schon kurz gesprochen, Lukas, du sagst, es wäre dann gelb gewesen. Wie hast du diese Szene gesehen? Um vielleicht auch mal das Spiel von vorn nach hinten mal so ein bisschen durchzusprechen.
Ja, erstmal darf sich Ahmed Gülen niemals in diese Situation bringen, dass er da so nachstochern muss. Das ist ein einfacher Ball gewesen, eine Ballannahme, die ihm verspringt. Das ist das Bezeichnende, diese einfachen Fehler, die einen immer wieder um den Lohn bringen, auch wenn es jetzt nicht bestraft wurde. Dann stochert er noch nach, trifft sicherlich auch den Ball, trifft aber auch den Gegner, das Tor ist leer. Für mich wäre es dann Elfmeter und gelb gewesen, weil es eben diese Dreifachbestrafung Rot, Elfmeter und Sperre nicht mehr gibt, wenn die Aktion dem Ball galt. Für mich galt diese Aktion dem Ball, deswegen wäre es für mich eher gelbe Karte und Elfmeter gewesen.
Ja, würde ich voll mitgehen. Ben, wie hast du das gesehen?
Ja, bei der Karte würde ich mich jetzt nicht festlegen. Würde da sogar tatsächlich eher zu Rot tendieren dann. Klar ist aber auf jeden Fall, dass Hansa da echt Glück hatte. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, das wäre eigentlich ein Elfmeter gewesen. Und viel, viel deutlicherer Elfmeter als dieser Handelfmeter im späteren Spielverlauf. Von daher, Hansa hatte da dann mal Glück mit der Schiri-Entscheidung.
Ja, und dann die nächste krasse Entscheidung war, oder die auf das Spiel Einfluss genommen hat, war sicherlich die rote Karte, um vielleicht erstmal bei den Schiedsrichterentscheidungen zu bleiben und nicht jetzt die Tore auch durchzusprechen. Da, wo dann eben Alexander Rossipal nach einer eigenen Ecke Ramin Safi zu Fall bringt, kurz hinter der Mittellinie in der eigenen Hälfte, der war letzter Mann und dann gab es eben auch die rote Karte. Laut Rafati eine richtige Entscheidung. Daniel Brinkmann hatte das etwas anders dargestellt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, direkt nach dem Spiel. Wir haben ja mittlerweile schon die zweite Pressekonferenz gehabt, gestern. Ja, wie bewertet ihr diese Szene? Vielleicht, Lukas, fängst du mal an.
Ja, wieder die Absicherung nach dem eigenen Eckball, glaube ich, war es, hat überhaupt nicht gepasst. Und für mich ist es dann auch zu plump, wie Alexander Rossipal da hingeht, dass er als letzter Mann so ins Laufduell Körper an Körper geht. Und dann macht es der Stürmer clever, lässt sich fallen. Und man hat ja auch diese Bilder gesehen, wie der Ellenbogen oder der Arm vielleicht im Gesicht war von Alexander Rossipal. Da muss ich mich auch da cleverer anstellen und vielleicht mal selbst hinfallen und mir das Gesicht halten und nicht auf den Gegenspieler rauffallen dann. Das war einfach zu plump verteidigt aus meiner Sicht.
Also ich finde, man hat das ja auch vorher schon gemerkt, bei dem Tor von Hansa, bei dem 1:0, das haben wir uns beide ja vorhin auch schon mal angeguckt, Tommy, im Video. Da hat man ja auch schon gesehen, dass diese Absicherung da einfach überhaupt nicht gepasst hat. Also da hatte Hansa schon Glück, dass der Ball halt ins Zentrum dann gebracht wird von Rossipal da, schließlich auf Harem Brock, der den Ball da sehenswert mit der Hacke reinmacht. Aber auch da, wenn Hansa da den Ball verliert, genauso wie bei der Ecke dann, die dann schließlich ja zu dieser roten Karte geführt hat, da hat es einfach überhaupt nicht gepasst mit der Absicherung. Und ich glaube, ja, das ist eigentlich üblich, dass man da eine Absicherung hinstellt. Ich kann mir nicht erklären, was gerade, ja, Simon Pesch ist ja der verantwortliche Co-Trainer für die offensiven Standards, was da abgesprochen ist, also wie das so zustande kommen kann. Und in den Fernsehbildern sieht man ja auch, wie bringt man nach dieser Aktion da ja wirklich, wirklich schimpft.
Ja, also ich habe nach dem Spiel Benjamin Upphoff und Cedric Hahnbock über die Szene natürlich auch gesprochen. Und besonders Ubi, der war da auch, also Benjamin Upphoff, der war da auch sehr auskunftsfreudig und meinte, das war eben eine Variante, dass sie die kurz spielen, die Ecke, und dann über eine Verlagerung auf dem zweiten Pfosten spielen oder eben aus dem Rückraum schießen. Beim ersten, also beim 1:0 für Hansa ist es dann ja so, dass kurz gespielt wird, immer eine Position weiter. Und Rossipal kommt dann zum Schuss. Cedric, ich dachte erst, der wäre abgefälscht gewesen, aber der war ja wirklich ganz bewusst mit der Hacke dann abgelenkt sozusagen, die Richtung verändert, dass er dann ins Tor geht. Da sah das dann eben gut aus und alle haben sich gefreut, aber ich fand auch schon da, das war halt einfach ein extrem hohes Risiko, weil die beiden Spieler, die dann neben Rossipal im Rückraum standen, das waren Medre und Le Beau, die müssen dann eigentlich, nachdem sie den Ball weiterleiten, müssen sie dann wirklich direkt in die Absicherung gehen und sich so stellen, dass sie den kürzeren Weg zum eigenen Tor haben. Das haben sie aber nicht gemacht. Und wenn der Ball geblockt wird von Rossipal und nicht da durchgeht, dann laufen die sogar 2-0 oder so, ne? Also alleine von Mitte der eigenen Hälfte auf das Hansa-Tor zu. Also es ist schon eine sehr risikobehaftete Variante. Und bei der roten Karte ist es dann so, dass sie dann auf dem zweiten Pfosten spielen, auf Gelehn. Ja, und der legt dann den Ball per Kopf zurück in Rückraum. Also mir ist das einfach zu viel Risiko. Wie bewertet ihr diese Variante, Lukas?
Vor allem, ja, zu viel Risiko, wenn du dann auch noch siehst, wer in der Abwehr spielt, jetzt vielleicht nicht bei den Standards, sondern wir haben es ja auch, Mann gegen Mann wird ja häufig verteidigt in der Innenverteidigung, da haben wir einfach nicht die schnellen Spieler. Ein Spiel, wo wir sicherlich auch noch drauf zurückkommen werden, Greifswald gegen Hansa Rostock, auch da hat man es gesehen, Rosbach und Pfanne haben massive Tempoprobleme, das ist dann schon eine riskante Spielweise und da ist dann viel darauf ausgelegt, dass die Angreifer zum Abschluss kommen oder im besten Fall zum Tor. Wenn das nicht passiert, dann brennt es teilweise hinten lichterloh und dann muss vielleicht auch nochmal eine gelbe Karte gezogen werden.
Deswegen spielt Gullin in der Mitte, ne, weil der eben als einziger diese Geschwindigkeit hat und dann in beide Richtungen helfen kann. Und das tut er ja auch oft, dass er da dann abräumt. Oder auch selbst Marco Schuster ist ja dann oft noch mit draußen aus dem Zentrum und versucht da den halben Verteidigern zu helfen, also halb links und halb rechts. Aber Ben, dir liegt irgendwas auf den Lippen.
Ja, ich muss hier schon wieder so ein bisschen schmunzeln. Ich finde diesen Zwiespalt so schön. Lukas spricht von, dass wir da massiv Tempoprobleme haben hinten. Dann kommt aber gleichzeitig mit dem Greifswalder FC um die Ecke.
Ja, nur das Spiel.
Es ist viel wir, aber ich find's toll, dass sich das immer noch so beschäftigt. Dann hatte ich ja sicherlich auch diese Aktion, die dann schließlich zu diesem Handelfmeter, will ich ihn mal betüteln, geführt hat, sicherlich auch mächtig aufgeregt, dass der Schiri da auf den Punkt gezeigt hat.
Ja, es war mal wieder eine Bewerbung des Videobeweises für die dritte Liga generell, dieser gesamte Spieltag. Da gab es ja einen Tag vorher eine noch viel vogelwildere Entscheidung, als der Ball einen Meter hinter der Linie war bei 1860 München gegen Cottbus. Regt einen unfassbar auf. Vielleicht ist es dann die ausgleichende Gerechtigkeit, weil es eben zum Anfang den Elfmeter nicht gab. Trotzdem unfassbar bitter, weil ich glaube nicht, dass Rot-Weiß Essen noch ein Tor geschossen hätte. Die waren nicht gut. Die waren in Überzahl, denen ist nichts eingefallen. Wenn mal was durchkam, dann war Opoff an dem Tag auch gut aufgelegt mal. Aber insgesamt musst du da dann einen Punkt mitnehmen und so fährst du dann ja nicht nach Hause, weil die bleiben ja in der Region, aber es ist schon echt bitter und gegen Osnabrück ist auch schon dann morgen ein bisschen Druck auf dem Kessel, weil du willst nicht das vierte Spiel in Folge auch noch ohne Sieg bleiben und vor allem, klar sind die Mannschaften in den Rückrundentabellen oben, aber am Ende hast du immer noch gegen den Abstiegskandidaten gespielt und 1:2 verloren.
Ja, man muss dazu sagen, viertes Auswärtsspiel in Folge ohne Sieg. Heim sieht das ja deutlich anders aus. In der Auswärtstabelle steht der FC Hansa hingegen ganz schön weit unten in der Tabelle und würde dort auch zu den Abstiegskandidaten zählen. Lukas hat davon gesprochen, dass da ja auch schon so ein bisschen Druck auf dem Kessel ist für das Osnabrück-Spiel an der Bremer Brücke. Mittwochabend, Tommy. Das kann man auch dem Kader entnehmen, oder? Da fehlen einige.
Ja, aber ich will noch mal kurz dabei bleiben bei der Auswärtsschwäche und was Lukas vorhin sagte, dass das so selbst verschuldet war und diese Fehler, ne, Gülen legt sich da den Ball einfach zu weit vor bei einem Abstoß oder aus dem Stand. Also das darf ja einfach nicht passieren. Der macht dann auch diesen Bock zum 1:1, wo er da diesen zu kurzen Pass spielt auf Hanne. Und das zieht sich ja durch. In Auswärtsspielen zumindest, dass da immer wieder so krasse Fehler gemacht werden. Also es ist ja nicht so, dass Waldhof Mannheim Hansa an die Wand gespielt hat, sondern der Ball wird denen halt hingelegt und so mach mal. so nach dem Motto. Und genauso war es dann in Aachen. Und es sind dann auch wechselnde Spieler. In Aachen habe ich schon an der Mittellinie gesehen, was macht Pfanne da? Warum verteidigt der da nach vorne, öffnet den Raum in seinem Rücken und dann wird Hansa kurz nachdem sie es 1-1 machen mit ihrem einzigen Torschuss, ausgekontert. Und all das zusammen ist für mich so, das ist einfach keine Spitzenmannschaft. Daniel hat das gesagt, wir sind keine Spitzenmannschaft. Wir müssen das jetzt beweisen, können uns dahin entwickeln nach dem ersten Spiel in der Rückrunde. Und ich finde, Hansa hat es nicht geschafft, sich zu einer Spitzenmannschaft zu entwickeln. Oder wie seht ihr das?
Steile These.
Vielleicht ist der Anspruch auch ein bisschen verfälscht worden durch diese gute Serie, nachdem Bernd Hollerbach weg war und dann Simon Pesch und Markus Rabenhorst erst übernommen haben und dann Daniel Brinkmann, dass das ein bisschen darüber hinweggetäuscht hat, weil es war sicherlich auch nicht alles Gold, was geglänzt hat in den Spielen, aber das Glück war eben auf der Seite von Hansa. 3 Euro ins Phrasenschwein, ne?
Wahnsinn.
Ja, aber das Glück war eben auf Seiten von Hansa und das hat vielleicht, so wie es dann ist bei Hansa, bei einem Traditionsverein, die Ansprüche sind dann auf einmal Aufstieg, Platz 1, 2, 3, wo die Qualität des Kaders vielleicht doch nicht mehr hergibt.
Jetzt kommt Werbung. Free ist ein regionaler Meisterbetrieb für Photovoltaiklösungen mit Hauptsitz in Rostock. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme werdet ihr durch das fachkundige Team und eigene Monteure begleitet. Mehr als 2000 zufriedene Anlagenbesitzer und 15 Jahre Erfahrung sprechen für sich. Das Besondere für euch? Die Rechnung wird erst nach der Fertigstellung gestellt. Somit seid ihr vor Baufusch und schwarzen Schafen geschützt. Sichert euch jetzt den exklusiven Nachspielzeitrabatt von bis zu 1000 Euro mit dem Code OZFREE. Besucht dazu die Website www.free.energy.
Wo wir gerade ja bei Phrasenschwein sind, also an die OZ-Leute, die hier vielleicht zuhören, wäre vielleicht so eine Idee hier, wie beim Doppelpass, so ein kleines Laberlamm hier aufzustellen. Immer mal ein bisschen Klimpergeld rein, das füllt auch die gute Sportkasse. Ich bin dafür, ist eine Überlegung wert. Ich grüße mal in die Kamera. Also, wenn ihr das hört, wir freuen uns, bald ist Ostern.
Ja, aber ich würde kurz mal darauf eingehen, was Lukas jetzt sagt. Also ich meine, Hansa hat halt mit das meiste Geld ausgegeben an Transferausgaben und hat mit den teuersten Kader und ist doch klar, also wenn man diese beiden Tatsachen plus Hansa als Zweitliga-Absteiger und dazu kommt dann, was du sagst natürlich, diese Wucht, diese Tradition, die Vergangenheit in der ersten und zweiten Liga, also ist doch klar, dass die Erwartungshaltung dann auch relativ groß ist und wenn man dann eben auch den Trainer dann tauscht nach 11 Spielen und dann in so einen Flow-Halter kommt, finde ich das auch irgendwie gerechtfertigt. Und die Spieler, klar, sie sagen das jetzt nicht mehr und der Trainer sagt es auch nicht so direkt, aber ja, durch die Blume immer wieder. Also ist jetzt kein Geheimnis, dass sie alle aufsteigen wollen. Lieber früher als später. Ja, also von daher, da müssen sie mit umgehen. Dafür sind sie halt Profis und müssen sie mit umgehen,
der Erwartungshaltung. Ich glaube auch einfach dieses allgemeine Echo. Es gab schon einige, die nach dem 0-0 gegen Saarbrücken gesagt haben, okay, das war jetzt vielleicht der Knackpunkt, das war's. Da hätte Hansa einfach die 3 Punkte holen müssen, um dort weiter mitzumischen. Jetzt durch die Niederlage in Essen wird es halt einfach nochmal schwieriger. Ich glaube, sollte das Spiel in Osnabrück am Mittwochabend wieder nicht erfolgreich ausgehen, dann kann man wirklich endgültig sagen, dass es einfach zu groß ist. Marco Schuster hatte das ja hier im Podcast bei uns auch angesprochen. Man darf nicht vergessen, dass der Abstand einfach schon doch ganz schön groß ist und man da vielleicht dann am Ende auch irgendwie einfach realistisch sein muss und sagen muss, gut, diese Saison war es einfach nicht das, was wir hier abliefern konnten, vielleicht auch durch den verpatzten Start, aber dass man dann im neuen Jahr einfach wieder angreifen muss.
Ja, schauen wir mal, ne? Also es ist halt immer noch eng, also klar, es sind 8 Punkte, es ist dieses eine Spiel weniger, was natürlich, Markus Schuster hast du gerade angesprochen, gesagt, die darf man nicht raufrechnen, aber die können sie eben noch mehr holen als alle anderen. Von daher, ja, also diese Woche wird halt richtungsweisend, ne? Das, glaube ich, war allen auch klar und ja, jetzt geht's nach Osnabrück. Ben, du hast das eben schon angerissen gehabt. Laut meiner Liste fehlen 9, wenn ich da jetzt keinen vergessen habe. 9 Spieler gesperrt oder verletzt und Hansa wird dann, ich glaube, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich es bei den anderen Mannschaften nicht geguckt habe, aber ich habe ja letztens einen Text geschrieben, ob unnötige Fouls und Fehlentscheidungen Hansa den Aufstieg kosten. Und Hansa wird jetzt mit den aktuellen Sperren, Rossipal hat 1 Spiel gekriegt für seine rote Karte, Rosbach und Schumacher ihre 5. Gelbe, wird Hansa Fehlzeiten haben durch Sperren. Also fünfte Gelbe, Gelb-Rot haben wir schon ein paar Mal gehabt, jetzt Glattrot. Und das ist schon auch wirklich viel und auch viel eben durch unnötige oder selbstverschuldete Sachen, wie wir das jetzt beschrieben haben. Das ist dann vielleicht ein bisschen too much. Aber wie bewertet ihr jetzt die Chancen in der Woche, Lukas? Auswärtsspiel hast du angesprochen. Schafft Hansa es diesmal im vierten Versuch, einen Abstiegskandidaten auswärts zu besiegen?
Ich hoffe es. Ich befürchte allerdings leider nicht. Marco Antwerpen als Trainer bei Osnabrück mit allen Wassern gewaschen.
War auf der Tribüne in Essen, saß zwei Reihen hinter mir.
Saß auf der Tribüne, wobei der sich wahrscheinlich auch erhofft hätte, dass das Spiel mit 11 gegen 11 zu Ende geht, weil dann verändert sich das und dann kann er für seinen Stil, wie er gegen Hansa spielt, nicht so viel mitnehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es wird eine harte Nummer, Bremer Brücke, die sind heim diese Saison jetzt nicht so stark gewesen, aber ich glaube, wenn du da aufläufst, da brennt die Hütte, auch wenn kein Dach unter dem Fanblock ist. Das muss ich jetzt auch nochmal anbringen. Trotzdem, vielleicht ist das jetzt auch so diese Stehauf-Mentalität, dieses Jetzt-erst-Recht-Gefühl, was sich einstellen kann. Andere Spieler, die wieder reinkommen, King Manu zum Beispiel, der wahrscheinlich dann wieder hinten links in der Dreierkette spielen wird. Vielleicht sind das solche Spieler, die jetzt neu reinkommen und den Auswärtssieg holen.
Was geht bei Hansa?
Wie wird er das diesmal lösen? Also ich kann ja vielleicht mal die Namen aufzählen. Nico Neidhardt verletzt, fällt bis Saisonende aus, wird fehlen, Verteidiger. Rossipal, Rosbach, Schumacher, alle drei Verteidiger. Lanius ja schon ewig raus und haben wir noch gar nicht gesehen, Verteidiger. Also da muss er ein bisschen sich was einfallen lassen, wen er da jetzt hinstellt. Und dann haben wir den angesprochenen Jonas Dirkner noch als Ausfall und vorne fehlen jetzt Fröhling, Albin Berisha und Ryan Naderi. Dafür hat er, Ben, drei Spieler nachnominiert, die du vielleicht auch ein bisschen besser kennst, weil du ab und zu auch Jugendspiele besucht hast und darüber berichtet hast.
Ja gut, also Fiete Bock ist wieder fit nach diesem Schlag, den er da abbekommen hat im Spiel bei der zweiten gegen Tennis Borussia Berlin. Maccabi Berlin, genau. Der ist wieder einsatzbereit. Der Youngster, man kennt ihn. Der hat ja schon mehrfach für Furore gesorgt. Mal gucken, ob das eine Option ist für Daniel Brinkmann. Und des Weiteren sind Lukas Stoll dabei, der ja gerade aktuell einen wirklichen Lauf hat. Hat die FCH U23 am Wochenende zum Sieg geschossen gegen Lichtenberg im Auswärtsspiel. Er erlebt gerade ganz viele tolle Momente und eben auch Luis Labens, der sich ja schon in der Sommervorbereitung unter Bernd Hollerbach beweisen durfte, im Trainingslager mit war, Testspiele absolviert hat. Das sind natürlich junge, aufstrebende Spieler und Daniel Brinkmann hat es ja auch in der Pressekonferenz jetzt gesagt vor dem Spiel gegen Osnabrück. Die drei haben ja auch durchweg mittrainiert die Woche zuvor bei den Profis. Von daher wissen die, was abgeht und was der Trainer möchte, welche Idee er verfolgt. Ich glaube, so ein bisschen jugendlicher Schwung tut dem FCH vielleicht ganz gut. Gerade auch in diesen Auswärtsspielen, wo Hansa sich immer schwer tut aktuell. Ich bin da optimistisch und ganz euphorisiert, dass es diesmal klappt. Weil irgendwie, man sagt immer, ja, Hansa ist dann so ein Aufbaugegner vielleicht für die Mannschaften, das wird ja dann immer so hinterhergeworfen, aber irgendwie ist jetzt der Zeitpunkt, wo es wieder bergauf geht, auch auswärts, glaube ich. Ich hab da Lust drauf und ich freue mich, morgen wieder ins Auto zu setzen, auch wenn ich da quasi gerade von da komme und nach Osnabrück zu tuckern, mach mir schön Musik an im Auto und dann sind das drei Punkte.
Ja, dein Wort in Gottes Ohr, würde ich sagen, ne? Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt und tatsächlich, ich hoffe es auch ein bisschen, dass der Trainer oder die Trainer, ne, der Trainerstab, das vielleicht halt so sieht, wie du das sagst, Lukas, ne? Dass so jetzt erst recht, dass sie so eine Stimmung entfachen und dass sie vielleicht auch den einen oder anderen Jungen wieder mehr, ne? Weil es wird halt immer gepredigt, wir wollen auf den Nachwuchs setzen und so und wir haben ja jetzt so viele und klar, es spielen mit Felix Ruschke und Benno spielen jetzt auch Spieler aus der eigenen Jugend, aber wir haben jetzt die Diskussion auch mit den Kollegen gehabt von der Bild und ja, die sind jetzt auch keine 18 mehr oder so. Ne? Also da vielleicht mal ein bisschen mehr Vertrauen und vielleicht auch immer wieder gibt es dann Kritik an Antonio Jonic. Also ich meine, wir haben ja alle nichts gegen Antonio Jonic, ist ja auch ein sehr direkter, ehrlicher, netter Kerl, aber seine Leistungen hatten wir jetzt noch überhaupt nicht mitgenommen. Und warum kommt dann nicht ein Tim Krohn häufiger? der ist jung und unbekümmert, der ist aus dem eigenen Nachwuchs und wenn nicht jetzt in der Situation, wann denn dann? Ne? Oder auch ja, einen dieser drei, die jetzt da nachgereist sind, mal belohnen. Lukas, ich kenne die Jungs ja auch alle noch aus der kurzen Zeit, wo ich da als Jugendtrainer war. Und das sind halt auch vernünftige Jungs. Und Lukas Stolt, der macht nebenbei eine Ausbildung, ist in der Sportförderung bei der Polizei. Also ja, die haben es irgendwie auch verdient. So. Also, ich würde mich tierisch freuen, wenn er da einen Fight reinhaut. Von also jetzt vielleicht ja, auch Tim Krohn oder einen der anderen Jungen halt.
Husser.
Ja, Lukas, wie siehst du das? Also Jugendförderung, das wird du als ja. ehemaliger Hansa-Jugendspieler.
Ja, jeder träumt ja davon, jeder Jugendspieler in der ersten Mannschaft zu spielen. Und die Fans wünschen es sich, dass am besten alle Spieler es schaffen und 11 Spieler, die auf dem Platz stehen, alle aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Aber ich möchte mal einen Vergleich ziehen zu Hertha BSC zum Beispiel. Die haben 17 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Profiteam und laufen den Ansprüchen auch komplett hinterher. Also es ist nicht so, dass die Jugendspieler die Heilsbringer sind. Und einige brauchen mit Sicherheit auch ein bisschen Zeit. Tim Krohn hat am Anfang der Saison viel gespielt. Dann war er auch auf einmal der einzige Stürmer im Kader. Und ich glaube, es ist besser für die Jungs, wenn sie langsam rangeführt werden. Da rede ich jetzt nicht mehr von Felix Ruschke, Benno Dietze, sondern von den dreien, die jetzt mitkommen. Fiete Bock hat ja auch den ein oder anderen Einsatz bekommen. Das war mir dann fast schon wieder zu viel Hype. Und ich glaube, das kann so einen Jungen dann auch hemmen. Ich glaube, dass die jungen Spieler wieder mehr kommen, wenn Klarheit ist, diese Saison wird es nichts mehr mit dem Aufstieg. Jetzt ist es wahrscheinlich zu riskant, aus Sicht des Trainers, so einen jungen Spieler mal reinzuschmeißen. Klar kann man es machen, die kommen auch bestimmt mit einer guten Unbekümmertheit. Aber ob ein 18-, 19-Jähriger jetzt in dieser Phase der Heilsbringer ist, das wage ich dann doch zu bezweifeln.
Da würde ich dir also teilweise recht geben und teilweise aber auch nicht. Also niemand, also ich auf gar keinen Fall und ich glaube auch kein anderer erwartet, dass das ein Heilsbringer dann, oder dass einer von denen zum Heilsbringer halt wird und dass man natürlich auch nicht damit also A-Jugend jetzt auflaufen kann und da zwei Alte dazwischen hat oder so, ist auch klar, man braucht eine funktionierende Mannschaft, aber das ist ja aus meiner Sicht der Fall, das sagt ja auch der Trainer selbst, Daniel Brinkmann, der hat vor dem Spiel gesagt in Essen, wir sind stabil und wir werden unsere Punkte halt holen, als er gefragt wurde, braucht man sogar mehr als 45 Punkte, um die Klasse zu halten. Aber wenn ich einen Spieler einwechsel für 9 Minuten oder 7 Minuten oder so, dann weiß ich nicht, also dann kann ich ja eben auch einen Jungen bringen halt, ne? Der ist dann unbekümmert und braucht dann nicht einen Antonio Jonic bringen, wo dann auch gerade der einen schweren Stand bei den Fans auch noch hat. Also da, und ich finde es auch wichtig, einen Spieler dann zu bringen. Also entweder vertraue ich dem oder ich vertraue dem nicht. Und wenn ich dem vertraue, dann bringe ich den auch mal, wenn es noch eng ist und nicht, wenn das Spiel entschieden ist oder wenn es um nichts mehr geht oder so. Das ist dann auch kein Vertrauen, also das finde ich, sondern ne, dann muss ich dem halt auch mal richtig vertrauen. Und klar, die müssen rangeführt werden und nicht zu hohe Erwartungen und so, absolut, gebe ich dir absolut recht. Und Fiete ist dann auch körperlich noch nicht so weit, wie jetzt zum Beispiel ein Lukas Stolt oder noch nicht so clever wie ein Tim Krohn. Aber mir ist das zu wenig, finde ich auch.
Okay. Ganz. Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, lasst auf gar keinen Fall die jungen Spieler los, sondern ich wollte es vielleicht ein bisschen bremsen, dass wir vom Trainer jetzt auch erwarten, dass er jetzt auf einmal einen reinschmeißt, weil letztendlich kannst du auch das Pech haben und der Spieler ist völlig überfordert, macht 3 Fehler und dann ist er erstmal verbrannt für eine halbe Saison. Deswegen sehe ich das erstmal noch ein bisschen vorsichtiger.
Ja, wir sind hier bei den Ü20ern, was die Folgen angeht. Das erste Mal taucht in Nachspielzeit so ein bisschen was wie eine Diskussion auf, also ganz neue Erlebnisse hier. Ich bin ganz begeistert. Aber klar ist, glaube ich, oder da sind wir uns alle einig, Osnabrück ist die stärkste Rückrundenmannschaft. Das wird kein einfaches Pflaster da morgen für den FC Hansa. Aber wieder mal reisen mehr als 1000 Gästefans an auf dem Mittwochabend, die sich da auf dem Weg nach Osnabrück machen. Ich glaube, es wird trotzdem ja einfach ein tolles Ambiente, ein tolles Spiel. Und ich bin mir sicher, dass der FC Hansa alles geben wird, um irgendwie die 3 Punkte mitzunehmen.
Davon gehen wir alle mal aus, ne?
Also, ja, hoffentlich.
Das ist ja wohl immer mal klar. Genau, also vielleicht, das ist jetzt vielleicht kein runder Übergang, aber Lukas, du hast es vorhin schon angesprochen. Was ist noch drin in der Saison? Haben wir jetzt so ein bisschen, aber das ist ja nicht nur Liga, es ist ja auch noch Pokal, nämlich Landespokal. Und da hattet ihr das direkte Duell, also für dich, keine Ahnung, zwei Herzen in der Brust oder so, im Landespokal-Viertelfinale, Greifswalder FC gegen den FC Hansa. 0-1 ging es am Ende aus. Wie hast du denn das Spiel erlebt?
Ja, es war für mich jetzt kein besonderes Spiel oder so. Ich habe es aus Hansa-Sicht einfach gesehen, es ist Landespokal, es ist Pflichtaufgabe, da weiterzukommen. Das eine ist privat, das andere ist beruflich. Und ja, meine Aufgabe war ja quasi, den Livestream, den wir gemacht haben, zu kommentieren. Da gab es jetzt auch bei uns keine großen Probleme. Die Durchführung hat alles gut funktioniert. Deswegen war ich darauf fokussiert, war auch für mich dann cool, weil wir hatten, glaube ich, über 13.000 Live-Zuschauer. Ist auch nochmal was ganz Neues.
Im Endeffekt konnte man ja den Stream verfolgen vom Greifswalder FC. Ist also alles glatt gelaufen. Aber ich finde, das macht auch immer nochmal so ein bisschen den Reiz aus vom Landespokal. Weshalb ich das eigentlich so ganz gerne mag, auch so für uns Journalisten ist das ja immer schön. Wenn du so in andere Stadien kommst oder sowas, alles ist immer total auf Sicherheit getrimmt. Und wenn du da nicht die passende Nummer auf deinem Bändchen hast, dann darfst du da nicht deinen Fuß reinsetzen in irgendeine Tür oder sowas. Alles sehr vorsichtig. Und im Landespokal, da ist halt einfach alles locker und gemütlich. Dann sitzt du da auf deiner Bierbank am Spielfeldrand und tickerst da das Spiel. Ich finde, das macht es auch immer noch mal so ein bisschen aus, diesen besonderen Reiz. Wobei man ja sagen muss, beim Greifswalder FC ist ja auch alles schon ein bisschen fortgeschrittener, als vielleicht, beim FSV Kühlungsborn der Fall ist in diesem ersten Landespokalduell von Hansa in dieser Saison. Lukas, wie habt ihr denn aus GFC-Sicht dieses Spiel wahrgenommen? Es war ja pickepacke voll im Volksstadion.
Ja, erstmal sehr viel Ärger bei der Auslosung, weil das Spiel hätte man lieber im Finale gehabt, mit der Hoffnung, Hansa wird Vierter oder Dritter, Zweiter, Erster, sodass man trotzdem qualifiziert ist für den DFB-Pokal. Das sind einfach riesige Einnahmen, die du gebrauchen kannst, die jeder Verein gerne gebrauchen kann. Und so viel Neues war es eigentlich nicht. Es gab 2021, da war ich aber noch nicht da, das DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg. Und da wurde dann quasi das Stadion, ich will jetzt nicht sagen umgebaut, aber da wurde sehr viel angepasst am Stadion, sehr viel Vorbereitung getroffen. Dadurch gab es schon eine Grundlage. Dann gab es Anfang der Saison das Pokalspiel gegen Union Berlin, wo es das erste Mal ausverkauft war und dadurch auch schon sehr gut vorbereitet waren bei so einer hohen Zuschauerzahl. Und bei Hansa war es dann fast schon Routine, möchte ich sagen. Und die Nachfrage war jetzt nicht ganz so groß wie bei Union. Da standen die schon 2 Stunden vorher. Also einige standen da um 6 schon an, wo wir um 10 erst die Tickets verkauft haben. Gegen Hansa war es alles ein bisschen gemütlicher, aber voll war es trotzdem. Und war, denke ich, ein gelungener Tag, trotz der Niederlage auch für beide Vereine.
Ja, du hast jetzt schon die Bedeutung angesprochen. Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Das ist ja, also im Verhältnis, bei euch wäre das ja nochmal ein deutlich größerer Anteil des Etats. 209.000 sind es ungefähr, die man bekommt für die erste DFB-Pokalrunde. Da habt ihr jetzt gar keine Chance mehr drauf, hast du auch angedeutet. Ne? Hansa kann es ja noch schaffen. Und wir haben da ja, Ben, auch, sagen wir mal, Informationen vorliegen, dass Hansa es auch lieber über den 4. Platz schaffen würde als über den Landespokal, weil sie dann eben auch weniger Geld, oder was heißt weniger, sie müssen halt gar kein Geld abgeben. Ne? Der Landespokalsieger bekommt also, oder der Teilnehmer am DFB-Pokal bekommt 209.000 und wenn man sich über den Landespokal qualifiziert, muss man ja vorher als Verein einen Vertrag schließen mit dem Landesfußballverband, wo man dann eben bestätigt, dass man 25% abgibt. Oh, Ben, du hast es vorhin ausgerechnet.
Ja, aber puh, also kann ich jetzt nicht mehr so sagen. Aber ist ja schnell gemacht da draußen, einfach durch 4 rechnen die große Summe. Also von daher, ja, das spielt natürlich auch schon so eine Rolle. Glaube ich, gerade diese Summen an Geld für so ein, ich nenne es mal ja trotzdem, trotz Regionalliga noch Amateurverein, was Infrastruktur, was was Personal, was Spieler angeht, macht sowas ja schon großen Unterschied. Aber da merkt man eben auch bei Hansa, ja, die Taler am Ende, die sind halt wichtig, ne? Und die braucht der Verein. Und es ist ganz klar, dass jede Amateurmannschaft in MV jetzt mitfiebert, dass Hansa irgendwie unter den ersten vier in der Liga kommt, damit du eben dann halt ja einen Verbandsligisten im DFB-Pokal hast. Das wäre ja natürlich dann ein schöner Kracher, wenn ich mir vorstelle, dass der FC Förderkader auf Bayern München trifft.
Plus dann wahrscheinlich im Ostseestadion spielt und dann profitiert Hansa doppelt davon. Also.
Stimmt, das haben wir noch gar nicht so bedacht, aber vermutlich würde Hansa dann auch noch wieder Einnahmen generieren, ja. Wenn Pasto oder Förderkader sind ja die Rostocker Vereine, die dann noch im Top sind und ja, guter.
Also zusätzlicher Anreiz vielleicht nochmal.
Ja. Okay, aber Lukas, du hast auch schon angedeutet, das Verhältnis, also jetzt nicht, natürlich für dich ist es sowieso mal speziell, weil das Fanherz sicherlich irgendwie weiter schlägt und was heißt sicherlich, du hast es ja schon mehr oder weniger bestätigt. Aber wie ist denn das Verhältnis zwischen dem Greifswald FC und Hansa? Wie würdest du das beschreiben? Da gibt es ja auch relativ viele Kontakte. Also ich weiß, dass Jonas Holz, euer Hauptgeldgeber und Amir auch ganz gut, ich will nicht sagen befreundet sind, aber sie kennen sich gut und genau, der Sportdirektor des FC Hansa tauschen sich viel aus, das weiß ich. Wie nimmst du das Verhältnis wahr?
Ja, es ist, glaube ich, nicht so intensiv, wie man jetzt denkt, aber es ist ein gutes Verhältnis. Wir haben ja auch 6 Spieler beim Greifswald FC, die vorher bei Hansa gespielt haben oder von Hansa kommen. Es ist ein gutes Verhältnis, es gibt da einen Austausch, auch bezüglich mal des ein oder anderen Testspiels, ob das vielleicht mal stattfindet oder nicht. Und auch Spieler, ob die vielleicht mal nach Greifswald kommen und ausgeliehen werden oder so. Da gibt es ein gutes Verhältnis, aber es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag da telefoniert wird. Aber es ist ein friedliches, ein gutes Verhältnis und beide Vereine können, glaube ich, im Bundesland ganz gut leben, ohne sich irgendwie in die Quere zu kommen.
Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen dadurch, dass Hansa ja in MV jahrelang wirklich der einzige Big Player war sozusagen, ist ja auch quasi fast jeder Greifswald-Fan ja auch irgendwie so ein bisschen, zumindest Hansa-Sympathisant. Von daher, ihr habt es auch schon angesprochen, es gab mehrere Kontakte auch von Spielern, ihr habt mehrere Kicker, die mit Hansa-Vergangenheit da irgendwie auch was mit dem Kong-Club zu tun haben. Wir haben auch über Jonas Holz gesprochen, nun ist das ein neues Stadion für den Greifswald FC erstmal vom Tisch, die OZ hat darüber berichtet. Aber wie sieht's denn aus? Wie geht's mit dem GFC weiter? Die Saison neigt sich ja dann auch langsam dem Ende in der Regionalliga Nordost. Was wollt ihr da noch erreichen in dieser Spielzeit?
Ja, ich denke mal, das Ziel ist, so viele Punkte wie möglich zu holen. Das sagt man immer so leicht, aber nach oben geht nichts mehr, nach unten wird nichts mehr gehen. Deswegen gibt's bestimmt für den einen oder anderen Spieler auch noch die ein oder andere Punktprämie zu verdienen, über die man sich dann freut. Aber ansonsten würde es für mich cooler klingen als Spieler, wenn ich Dritter wurde mit dem Verein, als wenn ich Zehnter oder Elfter wurde. Deswegen sollte da jeder auch motiviert sein, so weit hoch noch zu kommen in der Tabelle wie möglich. Aber perspektivisch sollte, wo du auch schon das Stadion ansprichst, das Ziel sein, das Volksstadion. Es passiert vielleicht nicht im nächsten Jahr, vielleicht auch nicht im übernächsten Jahr, aber das Volksstadion irgendwie mal auf Drittliganiveau zu bekommen, weil das wird, glaube ich, in 2 Jahren 100 Jahre alt, dieses Stadion. Und es sieht auch immer noch genauso aus wie vor 100 Jahren, auch wenn wir das noch nicht gesehen haben dann zu diesem Zeitpunkt. Aber Rico Schmidt, der Trainer von Zwickau, war da, der hat auch mal in Greifswald gespielt und der kam in den PK-Raum und meinte, es sieht hier wirklich alles immer noch genauso aus wie vor 30 Jahren, als ich hier gespielt habe. Also da sollte vielleicht die Stadt, das Bundesland, die Region Vorpommern mal den ein oder anderen Euro in die Hand nehmen, weil es ist eben auch nicht nur der Greifswalder FC dort, es ist Baseball, Football, Leichtathletik, ist alles dort. Und der GFC oder generell der Fußball im Greifswald hatte nie die Ambitionen oder der Sport in Greifswald irgendwie in Profibereiche zu kommen. Aber es gibt auch die Handballer mit HC Vorpommern, die sehr gut dastehen und wahrscheinlich aufsteigen werden. Also es entwickelt sich auf jeden Fall was in Greifswald und da ist der Greifswalder FC ein Teil von.
Hört, hört. Nun haben wir also mal das von einem echten Greifswald-Kenner gehört, Tommy. Aber es ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, so aus deiner Sicht, der sich ja nun ja mehr hier in der Hansestadt Rostock aufhält. Wie siehst du denn das ganze Spektakel da in Greifswald?
Ja, da bin ich ein bisschen weit weg. Also ich kenne das Greifswalder Volksstadion auch schon ewig. Habe da selbst gespielt als ja, Spieler, als Jugendspieler, auch als Herrenspieler.
Und sieht es noch genauso aus?
Ja, also naja, ein bisschen was hat sich schon getan. Das weißt du ja auch. Ich meine, Schalensitze gab es da eben früher nicht. Und
Flutlicht, neu.
Genau, Flutlicht und auch, ich sag mal, der Profibereich. Ich war da jetzt nicht drin, aber ich habe ein bisschen was gehört, auch von meinem früheren Mitspieler. Und dann war ich auch so ein Trainer später, Stefan Karweit, der ja bei euch da immer noch arbeitet. Dass da natürlich auch ein bisschen was gemacht wurde, also aber wenn man so das große Ganze sieht, dann ist es schon irgendwie noch das Flair und der Eingangsbereich, sah diese Treppe in den Umkleidetrakt und so, das ist schon die alte Tribüne, das ist schon sehr oldschool. Ja, aber ich denke, dein Aufruf, der ist angekommen und ich glaube, es ist auch fürs Land einfach gut wäre und auch für Hansa, also Hansa wird hier halt immer die Nummer 1 bleiben, das wird halt nie sich ändern. Und das ist wahrscheinlich,
da möchte ich nochmal kurz einhaken, es ist auch gar nicht das Ziel irgendwie als Greifswalder FC die Nummer 1 im Bundesland zu werden, das möchte auch gar keiner, das ist ja auch überhaupt nicht realistisch, es geht einfach darum, eine coole Alternative vielleicht zu schaffen.
Ja, und ich glaube, wie gesagt, dass das gut wäre fürs Land, für den Fußball im Land, aber auch wirtschaftlich für Greifswald ist das sicherlich auch eine gute Sache. Da kommen ja auch Gästefans, lassen ein bisschen Geld da. Wir kennen das ja, also jetzt sind wir im Hotel in Essen, in dem ich war, waren auch Hansa-Fans wieder, da waren auch Essen-Fans, da waren Schalke-Fans, ne, weil Schalke hatte auch Heimspiel gehabt am Nachmittag irgendwie. Und das bringt ja auch Wirtschaftskraft irgendwie, ne? Die Leute lassen dann ja auch Geld da. Und rein sportlich bin ich ein bisschen verwundert, dass es eigentlich bisher, habe ich jedenfalls keinen auf dem Schirm, keine Laie gab oder gibt, ne, dass Hansa-Spieler verliehen werden, eine Klasse tiefer, Regionalliga spielen. Ich habe gehört, es sollte im Winter passieren, hat nicht geklappt. Darfst du jetzt wahrscheinlich nichts sagen, aber dass Tristan Wagner da ein Kandidat war, der verliehen werden sollte nach Greifswald. Aber das ist doch eigentlich, könnte ja so ein Win-Win sein. Jetzt ist Luis Köster nach Kiel verliehen worden, aber wenn der in Greifswald spielt, dann muss man nicht ganz so lange fahren wie nach Kiel. Und dann kann sich, Markus macht das ja, Markus Rabenhorst bei Hansa, dass er so ein bisschen das koordiniert und den Austausch und die Förderung der Nachwuchsspieler aus der U19, U23, die dann bei den Profis eine Perspektive haben. Und wenn der dann eben nach Greifswald fährt, um sich dann am Sonntagnachmittag vielleicht Spieler XY anzugucken, wie performt er da während seiner Leihe, könnte das Win-Win sein. Für Greifswald gut und für Hansa gut.
Definitiv, aber das liegt nicht in meinem Aufgabenbereich. Das kann ich auch nicht entscheiden. Das werde ich auch nicht entscheiden. Da gibt es Leute, die da die sportlichen Geschicke leiten und da zähle ich nicht dazu. Aber sicherlich ist es denkbar und wir haben auch zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Oliver Detlo nehme, der sagt, er möchte in Mecklenburg-Vorpommern bleiben als Spieler. Er fühlt sich hier wohl. Für Hansa reicht es vielleicht nicht mehr, aber dann in Greifswald und muss nicht groß umziehen. Oder wir hatten es ja auch mit Lukas Scherf, der im Probetraining war, der gesagt hat, er möchte in der Region oder in Mecklenburg-Vorpommern bleiben und dann sich bei uns angeboten hat.
Ja, und wenn man dann auch guckt andersrum, wir haben drei Sportschulen in Rostock, in Neubrandenburg und in Schwerin. Und ja, der Sprung zu Hansa ist dann halt riesig und wenn du eben die Sportschulen betreibst, und dann hast du vielleicht auch eine andere Perspektive. Das wäre vielleicht auch für euch dann, sag mal, so ein gewisses Einzugsgebiet, dass man da talentierte Leute aus diesen ja, Sportschulen und Nachwuchsleistungszentren, sag ich jetzt mal, holt.
Ja klar, aber es ist auch keine Einbahnstraße. Aus dem Nachwuchs vom Greifswalder FC wechseln bestimmt jedes Jahr 5 Spieler in die NLZs in ganz Deutschland, auch zu Hansa. Also da könnte man vielleicht Nachwuchsspieler abgeben. Also die werden abgegeben und vielleicht kann man dann davon irgendwann profitieren, ja, definitiv.
Es bleibt also spannend und wir haben auch hier jetzt wieder gehört, dass der Nachwuchs eine ganz große Rolle spielt. Deswegen blicken wir alle ganz gespannt auf den morgigen Abend, wenn der FC Hansa an der Bremer Brücke gastiert. Vielleicht kommt ja das ein oder andere Nachwuchstalent zum Einsatz. Ich bin mir sicher, dass ja zumindest ein FCH-Eigengewächs, ja komm, ich hau's jetzt einfach rein. Ich glaube, beide werden spielen, Ruschi und Dietze. Wieder zum Einsatz kommen werden. Von daher blicken wir darauf gespannt. Die OZ ist natürlich auch wieder vor Ort mit einem Live-Ticker, also klickt euch da rein. Damit verpasst ihr garantiert kein Tor. Und wem das heute noch nicht genug war, der kann ja auch schon mal nochmal ein bisschen da bei Spotify und Co. ein bisschen scrollen, nochmal die anderen Folgen durchhören. Wir hatten ja gerade Marco Schuster hier zu Gast. Sehr, sehr sympathischer Kerl. Also von daher auch klare Hörempfehlung. Und wem das immer noch nicht reicht, Tommy, da haben wir auch noch unseren guten Hansa-Newsletter, oder?
Ja, das, soll ich jetzt die Werbesprüche weitermachen? Ja, da bin ich überhaupt nicht gut drin. Ja.
Will ich auch mal hören von dir.
Jeden Donnerstag gibt es den Hansa-Newsletter mit den neuesten Informationen, mit Verlinkungen zu Texten, die wir in der Woche geschrieben haben. Und ja, das, du kannst das viel besser als ich.
Ja, es war ja der Anfang. Wir haben ja darüber gesagt, ne, Jugend forscht. Du bist ja noch ein Werbeneuling, will ich es mal so nennen. Also auch da werden wir uns weiter verbessern, weiter dran arbeiten und weiter trainieren. Uns bleibt jetzt aber nicht mehr viel zu sagen, außer natürlich, dass unser Gast hier das letzte Wort hat. Und Lukas, unsere Aufgabe oder deine Aufgabe wird es jetzt gleich zu sein, unseren Hörern da draußen, es werden ja vielleicht auch die ein oder anderen Greifswalder zuhören, allgemein einfach nochmal ein paar letzte Worte an unsere Zuhörer und Zuschauer ja auch neuerdings mit auf den Weg geben. Was ist deine Lebensweisheit, das Marmeladenrezept von der Oma, was müssen die Leute unbedingt hören? Wenn es dann vielleicht am Ende sogar noch einen Hansa-Bezug hat, ja, dann haben wir den Hauptgewinn.
Ja, da fällt mir jetzt eigentlich nicht so viel ein, außer dass Hansa morgen in Osnabrück 3 Punkte holt und mit 2-0 gewinnt. Das reicht, glaube ich.
Da legt er sich fest. Also an die ganzen Wettfreaks, ihr habt es gehört, das klang ziemlich sicher.
Ich nehme die Provision gerne.
Ihr könnt euch dann bei Lukas melden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich denke, es war mal eine ganz launige Folge für zwischendurch. Wir haben ja quasi gerade erst eine Folge gehabt, jetzt die nächste hinterhergeschoben. Also wir sind da auch am Kochen. Das ein oder andere Spezial steht vielleicht noch bevor. Aber da wollen wir natürlich noch nicht zu viel verraten. In diesem Sinne bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Ich sag danke, Tommy.
Ja, Lukas, vielen Dank vor allem an dich.
Danke für die Einladung.
Hat Spaß gemacht.
Sehr gefreut.
Sehr gern.
Sehr schön. Und in diesem Sinne, bleibt alle gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.